möchte euch mitnehmen in den Indischen Ozean. Wenn ihr jetzt fragt, wo ist Indischer Ozean, Erdkunde, das wäre schon wichtig gewesen. Vielleicht warst du gerade Kreide holen, als der Indische Ozean dran war. Indonesien, vielleicht weißt du Singapur, Malaysia, das ist alles die Ecke. Dann kommt Indonesien und vor Indonesien gibt es eine Insel, das ist die Insel Nias. Die liegt mitten im Indischen Ozean. Und auf dieser Insel Nias gibt es eine Volksgruppe der Nias, die es nur dort gibt. Also Nias gehört zu Indonesien, aber dort auf Nias gibt es eine Volksgruppe, die Nias. Ja. Deren Hauptsprache ist Nias. Und wenn du das mal im Internet googelst, also falls du jetzt so angefixt bist von dieser Predigt und dann nachgucken möchtest, findest du alles im Internet auch dokumentiert und noch viel mehr. Jedenfalls, als ich nochmal nachgeschaut habe und ich sage euch gleich, warum mich diese Insel so fasziniert und so interessiert, abgesehen davon, dass es inzwischen auch ein fantastisches Surferparadies ist und man da auch für 800 US-Dollar einfach mal so hinkommt und richtig Spaß haben kann, Temperaturen so um die 20, 25 Grad. Da kannst du im Internet nachlesen, und das habe ich dir abkopiert, die vorherrschende Religion der Nias ist das protestantische Christentum, eine Tradition, die aus der Reformation hervorgeht. Das heißt also, mitten in Indonesien, auf dieser Insel, gibt es eine Insel, und auf dieser Insel ist die vorherrschende Religion Christen. Und du denkst dir, was, echt? Dort im Indischen Ozean gibt es eine ganze Insel voller Christen. Wie kommt das? Das kommt daher, dass mein Ururgroßvater, Heinrich Sundermann, 1875 als Missionar auf diese Insel ging. Er hat die Mission von einem Missionar übernommen, der 2 Jahre dort angefangen hat und dann aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Der ist als 26-jähriger Mann dorthin gegangen, 1875. Da war das Volk der Nias ein Ureinwohnervolk. Und ich habe letztens wieder mal den Bericht gelesen. Ich habe inzwischen recherchiert und Berichte gelesen, gefunden. Es gibt, kann man sich auch noch ausdrucken lassen, Missionsberichte von dieser Zeit. Atemberaubend, was der dort erlebt hat. Das musst du dir mal geben, auf einer einsamen Insel. Dort ist dann auch seine Frau hingekommen. Und dort ist dann, der hat 4 Kinder gehabt, dort ist dann auch mein Urgroßvater geboren worden, der Vater meiner Oma. So hängt das zusammen. Und dieser Heinrich Sundermann hat die Sprache zunächst erforscht, weil die Niasse haben Nias gesprochen und das hat niemand erforscht gehabt. Keiner wusste, was die sprechen, wie die sprechen, was das bedeutet, was sie sagen. Er hat also diese Sprache erforscht und dann hat er von 1904 bis 1915 die Bibel in ihre Sprache übersetzt. 30 Jahre war der auf der Insel und 30 Jahre hat er dem Volk der Nias das Evangelium verkündigt. Das heißt also, auch was ich in diesen Berichten lese, er hat tatsächlich, so wie wir hier in Amberg auch, Sonntag für Sonntag und unter der Woche das Evangelium verkündigt, dann haben sich dafür Leute dafür interessiert, dann hat er sogenannte Taufunterrichte durchgeführt und dann, als diese Leute reif wurden, dann haben sie sich taufen lassen, dann hat er Menschen ausgebildet, die dann selbst wieder Menschen ausgebildet haben. So kam das. Das war der Anfang, dass heute man sagen kann, die vorherrschende Religion auf dieser Insel sind Menschen, die an Jesus Christus glauben. Also richtig hingegebene Leute. Mein Ururgroßvater ist dann 1919 in Göttingen gestorben. Und genau, bin ich mächtig stolz drauf. Und der saß dann, das schreibt er so, wurde er gerufen von einem Häuptling. Der Häuptling hieß Kadaogo. Das war der Häuptling von Tuemori, das ist ein kleiner Ort auf dieser Insel. Dieser Kadaogo, sein Sohn, rief meinen Urgroßvater und sagt, der Häuptling möchte dich sprechen. Und dann ist er dort hingegangen, noch am selben Tag, und fand diesen Kadaogo sterbenskrank. Und dann sagte dieser Kadaogo, ich habe dir zugehört, wie du das Evangelium verkündigt hast, und ich möchte mein Leben Jesus geben. Und dann hat er dort auf dem Sterbebett, der hat dann noch 2 Wochen gelebt tatsächlich, bis er dann endgültig gestorben ist, also er war aber schon sterbenskrank, hat er seine Sünden bekannt. Dann hat er zu meinem Urgroßvater gesagt, nimm bitte die Götzen mit. Die haben also da verschiedene Götzen gehabt, die sie aus unterschiedlichen Gründen angebetet haben. Also die Nias haben nie an ein ewiges Leben geglaubt und irgendwie auch so ein Schöpfergott, so das kannten sie nicht wirklich, aber sie hatten dann doch verschiedene Götzen, die für verschiedene Situationen notwendig waren, und die haben sich aus Holz geschnitzt und da irgendwie hingestellt, und das war dann wichtig, und die haben sie angebetet. Er hat gesagt, ich möchte mich von meinen Götzen trennen, ich möchte diese Götzen nicht mehr anbeten, möchte den Schöpfergott, den Vater von Jesus Christus anbeten. Und dann hat er sich 1877 zu Jesus Christus bekehrt. Mein Urgroßvater hat ihn dort getauft. Er schrieb dann noch so schmunzelnd, und die Götzen, die haben dann ganz gut getaugt, um das Waschwasser aufzuheizen für die Wäsche. Und 2 Wochen später ist dieser Kadaogo, der Häuptling von Tuemori, gestorben. Ich versuche mich gerade in die Lage hineinzuversetzen, wenn man ihm gesagt hätte, 150 Jahre später redet man noch über dich, dein Name wird nochmal genannt. Leute werden vielleicht nach Hause gehen und sich Nias angucken und die Karte und gucken, wo Tuemori ist. Was mich fasziniert hat bei diesem Bericht, unabhängig davon, dass da jemand all in gegangen ist, mein Urgroßvater all in gegangen ist, und das musst du dir einfach mal auch so versuchen, auf der Zunge zu zergehen lassen. Wenn du da allein hingehst, ist es schon abenteuerlich. Wenn dann deine Frau dazu kommt, wird es noch abenteuerlicher. Wenn du dann da noch 4 Kinder bekommst, dann wird es eine richtige Challenge, wenn du dich da 30 Jahre aufhältst auf dieser Insel. Das ist schon richtig, das musst du wirklich wollen. Aber was mich dann fasziniert hat, ist, dass selbst so ein Volk irgendwo im Indischen Ozean auf irgendeiner Insel etwas angebetet hat. Das hat niemand ihnen gelehrt. Und sie haben es doch getan. Und sie haben sich die Dinge, die ihnen wichtig waren, irgendwie in Stein gemeißelt oder in Holz geschnitzt und aufgestellt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, als ich das las, und deswegen hat mich das bewegt, auch für diese Predigt heute, habe ich mir gedacht, tatsächlich, jeder Mensch betet etwas an. Wir sind dazu geschaffen, anzubeten. Die Frage ist nur, welches Lied singst du und was macht das mit deiner Geschichte, der Geschichte deines Lebens? My story, my song, mein Lied, meine Geschichte. Was betest du an und wie beeinflusst das deine Umgebung, das, was du bewirkst? Also, jeder Mensch betet etwas an. Unser Herz kann nicht anders als anzubeten. Das ist in uns hineingelegt. Das ist quasi Design. So hat der Vater uns designt. Die Frage ist nicht ob, sondern was beziehungsweise wen du anbetest. Und wenn du jetzt sagst, na also ich bin doch jetzt kein Ureinwohner und schnitz mir doch keine Götzen aus Holz und stell die auf und wenn mir die jemand wegnehmen will, dann ticke ich aus und kriege Angst oder was auch immer. Es ist bei uns natürlich schon etwas subtiler, aber ich will dir mal einen Hinweis geben, dass du auch die Dinge, die du anbetest, entdeckst in deinem Leben. Du betest die Dinge an, und jetzt möchte ich mal dieses Wort Anbetung auch ein bisschen entzaubern, entreligiösizieren oder wie man sagt. Das Wort Anbetung klingt irgendwie so wie In ubidu sancto spiritus. Und du hast dann so diesen Weihrauch und die Kirche und alles, das hast du auch mit vor Augen. Aber Anbetung, so wie es in jedem Menschen liegt, ist das, worauf du deine Zeit verwendest, worauf du deine Energie verwendest und wofür du deinen Einfluss einsetzt. Das ist letztlich im Grunde das, was du anbetest. Das kann natürlich in Blech geformt sein, das kann in Fleisch geformt sein, das kann Erfolg sein, das kann Anerkennung sein, das kann Komfort sein, dass du sagst, also Moment, also morgens früh muss ich ausschlafen, Gottesdienst kommt gar nicht in Frage. Nö, auf keinen Fall kann ich hier mehr als einen Sonntag im Monat aufbringen. Oder die Kontrolle, die du haben musst, wo du sagst, also es kontrollieren zu müssen, das ist mir wichtig. Kannst dein Haus anbeten? Dein Auto? Spätestens dann, wenn dir jemand eine Schramme reinfährt und dein Götzen, wenn ich das mal so sagen darf, weil das ist ja dann ein Götze, beschädigt, dann weißt du genau, wo dein Herz hängt. Wo dann dein Blutdruck steigt, wo du dich frustriert fühlst. Du kannst Körper anbeten. Personen. Und alles das ist fehlgeleitete Anbetung. Und wenn wir das Geschaffene anbeten, dann erzählen wir unserer Seele, und das ist das Problem an der Stelle, wir erzählen unserer Seele die Anbetung. Bei der Anbetung geht es dann um mich und um mein Glück. Es geht um mich. Es geht darum, dass es mir gut geht. Deswegen brauchst du ja auch diese verschiedenen Götzen und Statuen und Dinge, die du in deinem Leben hast, die du dann anbetest, wo du dich dafür einsetzt, wo du deine Energie reinsteckst, wo du deine Stimme dafür erhebst. Und das Problem dabei ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, ihr dürft das und sollt das nicht tun, das kannst du weiterhin so tun, ich will es dir einfach nur heute mal präsentieren, damit du eine Möglichkeit hast zu sagen, nee, eigentlich wollte ich das nicht. Eigentlich habe ich diesen Zusammenhang gar nicht erkannt. Denn wenn das bei der Anbetung um dich geht und um dein Glück, dann steuern Umstände deine Anbetung. Dann wird Gott zum Subjekt. Also wenn Gott dir dann nützt, wenn es dir gut geht, wenn du von ihm irgendetwas erwartest, selbstverständlich, hebst du deine Hände und singst Halleluja, Halleluja und dann geht es dir gut und dann freust du dich. Aber wenn es dir nichts nützt, wenn Gott deine Erwartungen nicht erfüllt, wenn er dir aus irgendwelchen Gründen rätselhaft erscheint, also unter Umständen auch nicht anbetungswürdig, dann denkst du dir, nö, da habe ich jetzt gar keine Lust. Ich muss ja mal auch schauen, wie ich so selber zurechtkomme. Nö, da gehe ich jetzt nicht hin. Nee, das taugt mir nichts. Und dann gibt es ja auch so diese Kritik oder dieses Mäkeln. Das kannst du auch bei Kindern sehen, die einfach satt sind. Und du tischst ihnen irgendwas Tolles auf und sie mäkeln an allem rum. Warum? Weil sie satt sind. Wenn sie hungrig wären, würden sie essen. Aber sie sind nicht hungrig. Und deswegen merken sie. Deswegen sagen sie, ja. Und das übertragen wir dann auf Gott. Wir beten, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht. Wenn Gott unsere Erwartungen nicht erfüllt, dann beten wir nicht. Lass diesen Gedanken einmal kurz sacken und ich möchte uns hineinnehmen in eine Geschichte von einem Mann, der sowas Ähnliches erlebt hat. Es ist der Prophet Jesaja. Der Prophet Jesaja, den gibt es mitten in der Bibel, so ungefähr 760 bis 645 vor Christus hat er gelebt. Prophet war früher jemand, der von Gott gehört hat und das, was er von Gott gehört hat, dem Volk gesagt hat. Und dieser Prophet Jesaja, wir lesen von ihm in den ersten Kapiteln, da sagt er zum Beispiel: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Und er konfrontiert das Volk. Er sagt: Leute, ihr müsst die Justierung neu stellen. Ihr könnt nicht Böses gut und Gutes böse nennen. Böses ist böse und Gutes ist gut. Und er konfrontiert permanent die geistliche Entwicklung in diesem Volk. Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten. Ist ein anderes Wehe, was er da, das fünfte Kapitel ist voll von solchen Äußerungen. Wehe denen. Wehe euch, die ihr nur die Bewegungen macht, aber euer Herz nicht dabei ist. Ihr den Inhalt verloren habt. Ihr nur noch in der Routine seid, aber ihr überhaupt nicht mehr bewegt seid. Und dann wehe denen, die Helden sind im Weintrinken. Wehe denen, die sich betäuben, die fliehen, die alles Mögliche machen, aber sich nicht der Situation stellen. Und dann sagt er noch eine Menge mehr im fünften Kapitel. Und jetzt möchte ich aber am Ende dieses fünften Kapitels in das sechste Kapitel einsteigen. Und da lesen wir zusammen mal in der hebräischen Bibel, im sechsten Kapitel. Das habe ich mir von Elias abgeschaut, ich finde das schön. Auch mal eine Bibel so physisch in die Hand zu nehmen. Ihr könnt zwar manches da hinten lesen, aber einfach mal euch zu sagen, dass das tatsächlich echt ein Buch ist, das zum Beispiel mein Ururgroßvater ins Nias übersetzt hat, damit Nias überhaupt das Evangelium hören konnte und heute die vorherrschende Religion auf dieser Insel Christen sind. Da im ersten Kapitel, im sechsten Kapitel, Vers 1 heißt es: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Der hat also eine Vision. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht und mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Das sind Engelswesen. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Vielleicht ist es auch ganz gut, sich das nicht vorzustellen, sonst fürchtet man sich am Ende noch. Also er hat eine Offenbarung von Gott, wie er auf dem Thron sitzt und wie Engel um ihn herum fliegen. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Jesaja hat eine Offenbarung und es wird uns gesagt, wann er diese Offenbarung hat. Und wann er diese Offenbarung hat, ist jetzt wichtig für alles das, was ich jetzt sagen möchte. Er hat die Offenbarung, wenn ihr aufgepasst habt, könnt ihr es jetzt sagen, als Usia starb, der König Usia. In der Zeit, als der Usia starb, hat er diese Offenbarung. Es war eine Zeit der nationalen Unsicherheit. Es war eine Zeit des Stabilitätsverlusts. Es war eine Zeit, wo eine Ära, die relativ friedlich war, relativ erfolgreich war, relativ wohlstandsmäßig war, zu Ende ging, sich neigte. Und dieser Usia, wenn ihr das nachlesen wollt, das war ein König, der hat stark begonnen. Und er hat stark auch begonnen mit Gottes Hilfe, hat große Erfolge gehabt. Aber dann kam, wie bei vielen Politikern, bei vielen Verantwortlichen, bei vielen Menschen, die große Erfolge haben, dann kam Stolz in ihm auf. Und er hat die von Gott gesetzte Grenze zwischen König und Priester überschritten. Der hat gedacht: Ich bin König, ich bin erfolgreich, kann ich auch Priester sein? Ist doch dasselbe. Mach ich einfach. Da bin ich erfolgreich, kann ich auch da erfolgreich sein. Gott hat gesagt, nee. Und genau da bricht sein Leben. Und in dem Moment, wo diese menschliche Stütze, wo dieser König Usia, auf den alle vertraut haben, wegbricht, hat der Prophet Jesaja eine Offenbarung. Und zwar, er sieht, dass Gott, der Herr, nicht weggebrochen ist, dass er immer noch auf dem Thron sitzt. Könnt ihr diese Situation erleben? Vielleicht können wir uns auch selbst im Augen, gerade auch jetzt, in diese Situation hineinversetzen. Vielleicht denkst du, oh Mensch, ist alles unsicher und die Rente und Wehrpflicht und was auch sonst alles über uns hereinbricht. Vielleicht brauchen wir auch selbst diese Offenbarung ganz neu, die Jesaja da hatte, wo wir plötzlich in den Himmel schauen und sagen, Gott ist völlig unerschüttert. Er sitzt immer noch auf dem Thron. Es ist alles noch so, wie es immer war. Unten stirbt der König und oben sieht Jesaja Jahwe auf dem Thron sitzen. Und die Botschaft, die eigentlich in diesem ersten Satz steht, im Todesjahr des Königs Usia, die Botschaft ist, die eigentliche Herrschaft liegt bei Gott selbst. Die eigentliche Herrschaft liegt bei Gott selbst. Und da beginnt die wirkliche Anbetung. Die wirkliche Anbetung beginnt nicht bei deinen Umständen und ob es dir taugt oder nicht, sondern die wirkliche Anbetung beginnt bei der Offenbarung, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass er der Herr der Herren ist. Die wirkliche Anbetung beginnt nicht bei unseren Bedürfnissen und bei unseren Stimmungen und ob es uns gut geht oder schlecht, ob uns gerade was weggebrochen ist oder Erfolg gelungen ist, sondern die wirkliche Anbetung beginnt bei ihm, der auf dem Thron sitzt. Und der Jesaja, der hat nicht jetzt dann voller Begeisterung gerufen, oh wunderbar, dann stimme ich ein in diesen Lobgesang und singe heilig, heilig, heilig. Sondern er sagt, Vers 5, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Das heißt, diese Offenbarung der Herrschaft Gottes, diese Offenbarung dessen, der auf dem Thron sitzt, der von Anfang an war und bis am Ende sein wird, führt bei diesem Propheten zu einem Switch in seinem Kopf. Und er sagt, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Wehe mir, ich vergehe. Die wirkliche Anbetung beginnt bei der Offenbarung Gottes und nicht bei unserer Stimmung. Die wirkliche Anbetung beginnt dort, dass du realisierst, wer Gott ist. Als dieser Häuptling da auf dem Totenbett lag, da war das ihm ein Anliegen. Der hätte ja auch seine Götzen bitten können und irgendwie, keine Ahnung was. Da war es ihm ein Anliegen, weil es ihm deutlich wurde, er sitzt auf dem Thron. Seine Macht, nicht meine Schwäche. Seine Herrlichkeit, nicht meine Grenzen. Worship, Lobpreis, ist Worship in allen Umständen. Nicht wie gut mein Leben ist, sondern wie gut Gott ist. Da ist das verankert. Und dieser Jesaja, der checkt das. Das haut den richtig vom Stuhl. Der ist richtig erschüttert. Und dann erlebt er Folgendes, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippe berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Also auch ein bisschen bildhaft gesprochen, aber im Grunde die Botschaft ist, ich reinige dich von deiner Sünde, Ich vergebe dir deine Schuld. Meine Gnade verwandelt deine Scham zum Glauben. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Du kannst gar nichts dazu tun. Ob der König wegbricht oder erfolgreich ist, ob der ein Halodri ist oder ein Guter ist, völlig egal. Ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist, ob es dir gut geht oder schlecht, der Nordstern, Jesus, der Vater, sitzt auf dem Thron und gibt dir Orientierung. Und die Gnade gibt deinen Lippen einen neuen Klang. Reinigung und Sendung. Im Hebräerbrief lesen wir sowas Ähnliches. Da heißt es, durch Jesus wollen wir Gott alle Zeit als Opfer ein Lob darbringen. Das heißt, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und was spannend ist bei dieser Stelle im Hebräerbrief, und das ist letztlich auch das, was wir aus dieser Jesaja-Stelle rauslesen, Anbetung ist ein Opfer. Anbetung ist etwas, was wir geben. Wenn wir kein Vertrauen haben, schenken wir, opfern wir Vertrauen. Wir opfern unsere Demut. Wir opfern unsere Dankbarkeit. Und wie oft ist es so, dass du stolz sein möchtest und es dir wirklich schwerfällt, demütig zu sein? Wie oft passiert es, dass du eigentlich dankbar sein musst, aber wie schwer fällt es dir, dankbar zu sein? Es ist ein echtes Opfer. Echte Ehrfurcht. Oder wie schwer fällt es dir, deine Finanzen vernünftig zu sortieren, dass du wirklich großzügig bist, dass du nicht in 2, 5 und 10 Euro denkst, sondern in 10% oder 20%. Und da müssen wir nicht diskutieren, ob das von Brutto oder vom Netto ist. Da fängt es schon wieder an mit der Knickrigkeit. Wirkliches Opfer. Ich hab schon mal von einer Familie erzählt, die unter dem Existenzminimum gelebt hat und aber gerne großzügig sein wollte. Und die haben dann für sich entschieden, dass sie einmal die Woche Grießbrei essen und das Geld, das sie dafür einsparen, beiseite legen, um es Gott zu geben. Du kannst auch aus deinem Mangel heraus großzügig sein. Ist eine Frage des Herzens, nicht eine Frage der Möglichkeiten. Aber was passiert, wenn du anfängst, großzügig zu sein? Was passiert, wenn du anfängst, den Herrn der Herren anzubeten? Da kommt die Energie des Lebens in dein Leben hinein. Warum ist es denn so, dass du so am Hungertuch nagst? Warum ist es denn so, dass du in so Schwierigkeiten bist? Weil du einfach die Energie, die Jesus dir geben möchte, nicht in dein Leben hineinlässt. Weil du sagst, nein, 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 die Götzen bleiben da, die muss ich anbeten, die geben mir Sicherheit, die geben mir Orientierung. Paulus hat das nochmal anders formuliert im Römerbrief und ich zitiere das jetzt aus der Message-Bibel, The Message, das ist eine Bibel, die Eugen Peterson, glaube ich, übertragen hat. Und da heißt es jetzt auf Deutsch, meine Übersetzung, also ich will, dass du Folgendes mit Gottes Hilfe machst. Nimm dein normales tägliches Leben, dein Schlafen, dein Essen, dein Arbeiten, dein Unterwegssein. Nimm dieses normale Leben und bring es Gott als Opfergabe dar. Wir haben gestern diese Party gehabt und wir haben gesungen und gefeiert, aber das ist nicht Anbetung, wenn es nicht Montaganbetung ist, wenn es nicht Dienstaganbetung ist, wenn es nicht Mittwochanbetung ist, wenn es in deinem Leben nicht hineingeht, wenn es nicht in deinem Schlafen, deinem Aufstehen, deinem Arbeiten und deinem Unterwegssein sich widerspiegelt. Das Beste, was du für Gott tun kannst, ist das anzunehmen, was er für dich tut. Anzunehmen, was er für dich tut. Anbetung ist ein Opfer. Anbetung ist eine Entscheidung zu sagen, Herr, ich gebe dir das Vertrauen. Ich gebe dir meine Loyalität. Ich gebe dir mein Herz. Wenn Anbetung deine Lippen bewegt, muss sie auch dein Leben bewegen. Wenn du also gestern hier warst und gesagt hast, das verlangt einer Fortsetzung, dann möchte ich dir sagen, gerne, aber es soll nicht nur deine Lippen bewegen, sondern es muss dein Leben bewegen. Gehorsam am Montag, Integrität am Mittwoch, Großzügigkeit am Freitag. Das ist wahre Anbetung. Und wisst ihr, und das ist auch echt ein Opfer. Da müssen wir wirklich sagen, jetzt geht es mir aber an die Wäsche. Und dann fragt Gott, und das ist die Frage, die eigentlich die Frage der aller Fragen ist, die Gott ja auch ganz am Anfang gestellt hat, die Adam und Eva noch nicht beantworten können. Die Frage aller Fragen ist, wo bist du? Wo bist du? Mensch, wo bist du? Und er kann sagen hier, Jesaja kann sagen, hier bin ich. Sende mich. Das ist der Sound of Heaven, vom Singen zum Senden. Das ist der Sound of Heaven, von Singen zu Heiligleben. Und vielleicht wird dein Leben nicht so eine Geschichte schreiben wie mein Ururgroßvater, der ja dann auch dafür geehrt wurde und vom Kaiser die Ehrendoktorwürde bekommen hat und von der holländischen Königin ein Orden und was auch immer. Es sind ja auch menschliche Anerkennungen. Aber was er eigentlich bewirkt hat, ist, dass eine gesamte Volksgruppe das Evangelium gehört hat, Jesus Christus kennengelernt hat und jetzt auf dieser Insel der vorherrschende Glaube Jesus-Nachfolger sind. Was aber passieren wird, ist, wenn du den Klang des Himmels in dein Leben hineinlässt und er dein Leben verwandelt und du sagst, hier bin ich, sende mich. Dein Leben wird Auswirkungen haben, du kannst es nicht ermessen. Und das, was wir hier in Amberg machen, wird Auswirkungen haben, wir können es nicht abschätzen. Und was wirklich spannend ist und was mich wirklich begeistert ist, mein Ururgroßvater, der musste mit einem Schiff auf eine Insel reisen und das war wirklich mühsam. Und dann sagt er, in einem Jahr haben sich 2 Leute taufen lassen, im nächsten Jahr 10 und dann waren es 30. Und dann ist er da auf dem staubigen Platz gesessen, stand und hat gepredigt und dann hat er sich eine Hütte gebaut und so. Das war vor 150 Jahren. Wir heute haben die Möglichkeit, wenn wir es ernst meinen, wir haben so einen Hebel, wir können so viel bewirken, wenn wir es nur ernst meinen. Und was meinst du, was das für eine Ausstrahlung haben könnte, wenn hier in Amberg Menschen zusammenkämen, deren Lied nicht nur mit den Lippen gesungen wird, sondern mit ihrem Leben, die Jesus nachfolgen von Montag bis Samstag und Sonntag eigentlich nur so ein Ausfluss ihres täglichen Lebens ist. Wir beten dann an im Licht, wer er ist. Und wir beten an im Licht dessen, wer ich bin, wegen ihm. Das Ergebnis kann sein, und vielleicht ist das für einige auch der Fall, dass du weitreichende Auswirkungen für das Reich Gottes. Das Ergebnis kann aber auch nur sein, dass dein Enkel zu Jesus Christus kommt. Das Ergebnis kann sein, dass du dich mit deiner Familie versöhnst. Das Ergebnis kann sein, dass deine Firma erfolgreich wird. Das Ergebnis kann sein, dass in deinem Zuhause Frieden und Leben neu fließt. Und was ich heute möchte, ist, dass du, wo auch immer du stehst, ob du jetzt sagst, oh, ich bin ja noch gar kein Nachfolger Jesu, bete doch noch alles Mögliche an, dass du dann wie dieser Häuptling sagst, Heinrich, nimm doch die Götzen bitte auch mit. Ich will sie nicht mehr bei mir im Haus haben. Bitte um eine frische Offenbarung seiner Güte, seiner Gnade und Treue. Bitte Gott und sag, Herr, offenbare du dich mir neu. Bring bewusst das Opfer des Lobes und deine Lebenshingabe. Sag, Jesus, ich gebe mich dir neu hin. Ich bringe bewusst dieses Opfer, dass ich dir nachfolge. Und vielleicht kannst du auch dieses Gebet beten oder die Antwort geben, hier bin ich, als tägliches Gebet. Hier bin ich, Herr. Falls du jemanden suchst, hier wäre ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, Herr. Kannst mich gebrauchen. Ich bin bereit. Nicht, weil es mir gut geht, aber weil du gut bist. Nicht, weil die Umstände um mich herum sicher sind, sondern weil du sicher bist, weil du unerschütterlich bist. Hier bin ich, Herr, sende mich. Vielleicht möchtest du dich so Gott unterstellen. Wenn du schon Jesus nachfolgst, ist das vielleicht die Zeit heute zu sagen, kurz vor Weihnachten, den Impuls habe ich gebraucht. Wenn du noch nicht Jesus nachfolgst, vielleicht möchtest du heute das für dich entscheiden und sagen, stimmt. Da sitzt einer auf dem Thron, der sitzt immer noch auf dem Thron, dem geht's gut. Ich kann ihm vertrauen, er ist vertrauenswürdig. Ich will mein Leben ihm unterordnen, ich will ihn anbeten. Vielleicht möchtest du es machen wie dieser Häuptling. Dein Leben Jesus anvertrauen. Mit dem letzten Lied kannst du diese Gebete alle zu Jesus bringen und lass uns dazu aufstehen.